Hallo. Freut mich, dass doch noch einige gekommen sind. Ist doch ein bisschen ein Thema, was nicht ganz so üblich ist. Ich gebe hier eine kleine Einführung von Clustersystemen, die im Life-Science-Bereich eingesetzt werden. Und geht da hauptsächlich um Genforschung, Gentechnik und solche Sachen. Da habe ich mal ein paar Sachen zu aufgeschrieben und stelle da ein paar Sachen vor. Das nur kurz zu meiner Person, falls mal Fragen sind. Der Vortrag wird auch zum Download beim Linux-Tag angeboten, wenn der Linux-Tag vorbei ist. Ich bin kein Gentechnik-Experte, deswegen kann ich rein von der technischen Sache da nur berichten. Alleine alles, was mit Gentechnik, mit Sequenzen, mit Sequenzanalyse und anderen Sachen zu tun hat, da bin ich nicht so richtig der Fachmann für. Ich arbeite als Technical Consultant bei einer Internetfirma in Düsseldorf und mache da vor allen Dingen auch High Availability und VPNs und Security-Sachen. Damit beschäftige ich mich mit meiner Freizeit und ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema. In Wirklichkeit ist das hier, sind Cluster im Bio-IT-Bereich keine Biowolf-Cluster, sondern sind mehr Compute-Farms. Darauf komme ich aber nochmal zurück. Wenn Fragen sind, können ruhig auch zwischendurch gestellt werden. Ich versuche die dann zu beantworten. Warum? Warum ist für die Gentechnik, für Genforschung und für Startups in der Bioinformatik Cluster wichtig? Ganz einfach, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach umwerfend ist. Heutzutage bekommt man Cluster-Nodes für weniger als 500 Euro. Und damit lässt sich in kürzester Zeit eine Compute-Farm erstellen, wo man sich vor 10 Jahren noch gedacht hat, da brauche ich wirklich eine Bank für zu überfallen. Weil es ist heutzutage sehr, sehr günstig geworden und es hat nur einige andere kleine Nachteile, auf die ich dann komme. Aber überwiegend sind doch die Vorteile von einem Cluster-System zu sehen, indem sie einfach sehr günstig sind und mit der richtigen Distribution und mit der richtigen Software drauf auch einfach zu warten und doch sehr, sehr leistungsstark. Das Gute bei den Clustersystemen für den Forscher an sich ist ja auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis auch so gut ist, dass es die meisten Manager überzeugt. Das mag jetzt mal am Anfang nicht so wichtig erscheinen, ist aber sehr wichtig, wenn Sie daran denken, dass die Wirtschaft im Moment natürlich nicht sehr stark ist und der Biotechnologiebereich in Deutschland auch noch nicht so die Milliarden verdient, dass man sich wirklich die größten Computersysteme leisten kann, die Forscher eigentlich brauchen. Es gibt insgesamt drei Vorteile für Compute Farms, für Cluster. Die existierenden Inhouse-Programme können auf einer schnelleren Plattform genutzt werden. Das heißt, die meisten Forscher und Entwickler im genetischen Bereich in der Bioinformatik, die Bioinformatik ist relativ ein neues Feld, ist aber ein sehr wichtiges Feld. Es gibt in der Wirtschaft sehr viele Bereiche, wo Bioinformatik eine große Rolle spielt. Hier in Heidelberg ist zum Beispiel eine sehr große Firma mit Lion Bioscience, die Programme und Systeme verkauft, die rund um Sequenzanalyse in der Genetik aufgebaut sind und noch natürlich auch andere genetische Sachen machen. Weiteres ist, dadurch, dass natürlich so eine Compute Farm auch noch skalierbar ist und natürlich auch größer, sind Anfragen, Sequenzanalysen in einem Bruchteil der Zeit möglich, weil man sie ausbilden kann. Da habe ich später noch eine Grafik zu. Durch den Einsatz von günstigen Clustern kann man zum Beispiel die großen Rechensysteme, die meistens in den Firmen, die genetische Berechnungen machen, schon vorhanden sind, verlängern, weil man nur für ganz spezielle Sachen nur noch die großen Rechnersysteme braucht, so dass die für die wichtigen Sachen freigehalten werden. Kleinere Sachen, die gut parallelisierbar sind, also sequenziell parallelisierbar, können auf die Compute Farm rübergeschoben werden und entlastet so den Großrechner, was natürlich auch sehr interessant ist, wenn man über die gesamten Kosten spricht. Wir reden hier nicht über HA-Cluster, wir reden nicht über Application-Cluster und wir reden hier nicht über Beowulf-Cluster. Warum? Biologen brauchen kein Beowulf-Cluster. Das ist eigentlich alles. Beowulf-Cluster sind darauf ausgelegt, Programme aufzulösen und Programme zu berechnen, die in sich parallelisierbar sind. Biologen brauchen eigentlich nur ein Programm, was eine Sequenz durchsucht und das 100.000 Mal, 1 Million Mal hintereinander. Beowulf-Cluster ist voll vermascht meistens, man kann es aber auch in einem Bus-Topologie vorstellen, ist für parallel arbeitende Software da und die Interconnects, die man meistens braucht, um kurze Latenzzeiten bei den Berechnungen zu erhalten, sind meistens sehr teuer. Die gibt es von der Firma Dolphin, von der Firma Myrinet und werden oft bei Computing-Clustern eingesetzt, aber meistens nicht im Bioinformatikbereich. In den Life Sciences gibt es wenig parallel laufende Software. Es gibt unter den Forschern, unter den Biologen sehr wenig sehr engagierte Programmierer, die, sage ich jetzt mal, in C, Assembler oder sonstige Sachen Algorithmen programmieren. Es gibt in der Bioinformatikwelt zum Beispiel die Gruppe BioPerl. Das ist eine Gruppe, die Perl-Programme schreibt, Perl-Module, CPEN-Module, die für den Forscher in der Bioinformatikwelt da sind und halt nur aus Perl bestehen. Da ist es halt wichtiger, dass die Lösung einfach da ist und nicht, wie die Geschwindigkeit läuft. Dadurch, dass sie aber auch sequenziell ablaufen können, ist es nicht ganz so langsam, wie man immer denkt, weil muss ja nicht parallelisiert werden. So gesehen ist Perl da schon nützlich, obwohl es natürlich nicht das Ende der Fahnenstange in der Geschwindigkeit ist. Es wird viel Software eingesetzt, die Aufgaben seriell verarbeitet. Ein generelles Rechenmodell ist, Forscher hat ein Problem. Forscher möchte aber nicht ein Programm parallel auf 100 Rechnern in einem Cluster laufen lassen. Das heißt, dass ein Programm sich die Cluster selber aussucht und da seine Rechenmodelle irgendwie ablaufen lässt, sondern er hat ein Programm, was irgendwie tausendmal hintereinander läuft. Und sowas lässt sich mit einer Compute Farm echt gut lösen. Natürlich werden da die verschiedenen Eingabewerte noch verändert, damit da auch andere Lösungen rauskommen, aber nur das sieht man schlecht. Das ist eine Computing Farm logische Sicht, das ist einfach nur ein LAN, wo einfach die Cluster aneinander rein sind. Also da ist nichts Spezielles drin, das sind einfach die Nodes, die untereinander verbunden sind über ein ganz normales LAN, also nichts Spektakuläres. Der Distributed Resource Manager, der DRM, ist ein Programm, dem man diese Aufgabe gibt, zum Beispiel dieses Programm 1 Million-fach laufen zu lassen. Der Distributed Resource Manager sucht sich dann die Cluster aus und schickt dann immer diese Programmstücke zu den Computing Farmen und lässt sie dort ausführen und sammelt auch die Ergebnisse dann wieder ein. Das ist sozusagen der Manager für die Computing-Aufgaben in der Bio-Welt. Da gibt es zum Beispiel den Sun Grid Manager. Ist ein Freeware-Programm von Sun auch, um zum Beispiel auch Grid-Systeme zu managen. Oder es gibt zum Beispiel OpenPBS oder andere Scheduler. Das ist die Portalarchitektur. Das ist einfach so, wie die meisten aufgebaut sind. Das ist eine Portalmaschine. Das ist die Maschine, die anderen Nodes bestimmt. Und es ist ein dedizierter File-Server, wo zum Beispiel auch Datenbanken drauflaufen oder die Datenbestände drauf sind, da natürlich die genetischen Informationen, die vorliegen, natürlich schon sehr groß sind. Also im Moment liegen sie bei 200 bis 300 Gigabyte und wachsen ständig. Man muss sich das so vorstellen, da ist dieser genetische Code in einer Flat-File-Datenbank sozusagen vorhanden und man muss sehen, dass die genetischen Stränge doch sehr, sehr viel Code enthalten, obwohl man das eigentlich gar nicht glauben kann. Aber es kommen da wirklich sehr viele Gigabyte zusammen und die entschlüsselten Gene zum Beispiel von Bakterien oder anderen sind zum Beispiel nicht sehr groß. Den von einer Maus oder von einem Fisch sind schon sehr, sehr viel größer, eine Gigabyte-Anzahl von der Länge der Sequenzen. Das sind zwei Bilder von Clustern, die in Amerika aufgestellt wurden. Das links ist ein Apple XServe Cluster. Für macOS X gibt es eine speziell optimierte Programmversion von Blast. Blast ist das meist benutzte Sequenzsuchprogramm, das Gensequenzen miteinander vergleicht. Und da gibt es von Apple eine speziell optimierte Version, die frei für die Forschung vorhanden ist. Und mit denen kann man dann natürlich sehr viel schneller dann Ergebnisse erzielen mit dieser speziellen Plattform. Und rechts ist ein normaler AMD-Cluster mit 10 Nodes. Da sieht man, dass es zum Beispiel generell auch in einem kleineren Raum möglich ist, so einen kleinen Computing-Cluster zu betreiben, was sehr wichtig ist für Ärzte oder kleinere Forschungsanstalten, die natürlich über kein Rechenzentrum verfügen, das ausreichend gekühlt ist, oder generell Forschungseinrichtungen in Universitäten haben auch generell wenig Platz. Und da ist es auch wichtig zum Beispiel, dass man auf das Environment achtet, dass also in einer Dachkammer, wo im Sommer 40 Grad ist, dass man da kein Cluster aufstellt, ist selbstverständlich. Von Sun gibt es fertig in der Box von den neuen Opteron Dual-Servern eine Kiste, die kann man bei Sun bestellen, mit Software drauf, mit einem File-Server und mit Computing-Nodes. Den gibt es von Sun so über die Partner zu bestellen, ist als Direktangebot von Sun für Forschungspraxen, für Ärzte, für Studenten, Universitäten, also für reiche Studenten gedacht. Und wird auch schon einigermaßen gut verkauft. Also so wie ich es gehört habe, was heißt einigermaßen gut? Muss ich das so vorstellen, hier in Deutschland ist es mit der Gentechnik so, dass hier nicht der Nabel der Welt ist, sondern eher in Amerika. In Boston gibt es hunderte von Biotechnologieunternehmen, die alle natürlich Rechenkapazität brauchen, um zum Beispiel neue Medikamente zu entwickeln oder zum Beispiel gegen Krebs oder andere Sachen zu forschen. Und da hat sich Sam zusammen mit ihren Partnern gedacht, machen wir ein Komplettpaket für diese Praxen, für diese Forschungseinrichtungen und bieten das an. Was sind die Trends? Die Trends für die nächsten Jahre sind Blade-Server, weil man einfach da sehr viel Computing-Power bekommt, die einfach wenig Platz brauchen. Platz ist immer eine Sache, die man natürlich nicht hat. Und wenn man wenn man 4, 5, 6 Quadratmeter hat, dann ist das schon viel. Und Blade-Server können wirklich sehr viel Rechenpower bieten auf wenig Platz. Dann natürlich Wasserkühlung. Water Cooling in der aktuellen EX ist natürlich noch ein kleiner Beitrag drin, nicht von mir, aber da wird zum Beispiel gezeigt, dass Rittal schon ein System hat, um einen HE-Server mit Wasser zu kühlen. Sowas ist natürlich auch sehr interessant für Systeme, die in normalen Gebäuden stehen, und 2 bis 3 bis 4 Racks, kleinere Systeme, kann man damit wirklich sehr gut kühlen. Und ich denke mal, dadurch, dass es im Game-PC-Bereich sehr viele Leute schon Wasserkühlung einsetzen, ist natürlich da auch die Erfahrung von den Herstellern von den Kühlsystemen schon sehr stark gestiegen. Also ich denke, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Kühlsysteme für seriös eingesetzte Rechner natürlich sehr viel besser sind wie noch im Moment. Und da denke ich mal, dass man in 2 bis 3 Jahren wirklich die Cluster in normalen Räumen einsetzen kann, die sonst für Rechenzentrumsanwendungen nicht geeignet sind. Dann natürlich ist noch ein Trend zu sehen mit Compiler-Optimierung. Das heißt, im Opteron-Bereich, im Pentium 4-Bereich, im IA64-Bereich, Itanium, kommen jetzt immer neuere Compiler raus, die Software natürlich sehr viel besser optimieren können. Und da denke ich mal, ist in der nächsten Zeit auch noch mitzurechnen, dass die Softwarehersteller, wobei man sagen muss, dass in der Bioinformatik-Welt die Software, die am wichtigsten in alle freie Software ist und auch frei verfügbar ist, dass sie davon noch sehr stark profitieren wird. Das ist eine übliche Anfrage von dem Programm BLAST. Das heißt, ich habe Sequenzen. Ich habe da gleich nochmal ein Bild zu. Es wird sequenziell angefragt, erste Sequenz gegen die Datenbank abgeglichen, dann kommt Ergebnis 1, dann kommt 2, 3 und so weiter, bis das Ergebnis dann erscheint. Das ist sozusagen so ein, kann man das sehen? Ja. So ein Teil einer Sequenz. Das ist einfach eine Gensequenz, die zum Beispiel von einem DNA-Extraktor aus einem Labor bekommt hat. Und diese Sequenz, das ist jetzt hier ein Ausschnitt von einer World Wide Web-Abfrage von BLAST, kann man gegen verschiedene andere Sequenzen, das heißt zum Beispiel von Teilen eines Menschen, von Teilen von Tieren, gegeneinander prüfen. BLAST nimmt diese Sequenz und schaut, welche Sequenzen in den großen Datenbankfallen ist diese ähnlich. So kann man zum Beispiel sehen, wenn man einen Krankheitserreger hat, hat man diesen Krankheitserreger irgendwo schon mal gehabt, oder ist dieses Gen zum Beispiel von einem Fisch auch in einem Otter vorhanden, wenn man denn die Gene hat. Da kann man nämlich Teile Sequenzen, die man identifiziert hat, zum Beispiel ein Gen zur Erzeugung eines Enzyms, kann man nämlich schauen, ob dieses Enzym dann auch in anderen Tieren vorkommt. Das ist eigentlich die Hauptanwendung, die die Genforscher im Moment eigentlich betreiben. Neben anderen natürlich auch, aber BLAST ist in der Genforschung eigentlich das meistbenutzte Tool. So, da kommt der Cluster ins Spiel. Man nimmt einfach halt die Sequenzen, 1, 2, 3 bis N, und teilt die dann jeweils immer auf einen Cluster auf, also auf einen Cluster-Node. Das heißt, je ein Node nimmt eine Sequenz, fragt gegenüber der Datenbank an, und herauskommen natürlich dann vier einzelne Resultate, entgegen einem Gesamten, aber die kann man später durch ein Programm wieder zusammenführen. Dann gibt es noch eine gesplitterte Datenbank, das heißt, man fragt nicht immer dieselben großen Datenbanken an, sondern nimmt kleine Datenbankausschnitte. So kann man zum Beispiel einen großen genetischen Datenformat kann man splitten, zum Beispiel in sechs Teile. Und jedes dieser sechs Teile wird dann natürlich dann auch einzeln abgefragt, was natürlich dann auch nochmal einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Jetzt kommen wir zu einem Thema von Bauen von Bioinformatik-Clustern. Die Hardware ist extrem günstig, das heißt, Cluster-Nodes sind sehr günstig zu haben. Auch Apple Xserve-Cluster sind eigentlich sehr günstig, wenn man sieht, was man für Vorteile damit haben kann. Für unerfahrene Forscher, die eigentlich einen Cluster betreiben wollen, weil sie daran forschen, aber nicht aus der IT-Welt kommen, gibt es natürlich trotzdem Hürden. Viele Systemhäuser, die es in Deutschland gibt, bieten Service und Support an für Cluster-Systeme, aber sind natürlich sehr teuer. Und da muss man schauen, so ein Budget von so einer Forschungsabteilung ist nicht sehr hoch, das ist halt keine Option. Essentiell ist die Maximierung der Leistung im Vergleich zur Anschaffung. Das heißt, wichtig ist wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil auch Hardware so schnell veraltet, dass man eigentlich kaum sagen kann, dass es eine gute Investition ist, wenn man sich die einmal anschafft und in 10 Jahren bleibt die gleich. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Hardware-Plattform auch gut skalierbar ist. Wichtig dabei ist, ein Cluster muss administriert werden. Das heißt, der Mensch, der für den Cluster zuständig ist, der Forscher, muss Ahnung von der Hardware haben, von der Software und gegebenenfalls auch noch Mitarbeiter schulen. Das muss man bedenken, wenn man natürlich ein Bio-Cluster baut. Dann natürlich die Skalierbarkeit. Das heißt, am Anfang kann man ruhig ein kleines System nehmen mit wenig Nodes, kann man aber später noch erweitern mit ein paar Nodes mehr, so dass sich die Leistung immer steigert. Man kann da zum Beispiel, dadurch, dass alles sequenziell abgearbeitet wird, kann man natürlich auch mischen. Man kann zum Beispiel 10 Nodes von einem PC nehmen, man kann 10 Nodes mit Apple-Hardware nehmen und dann reicht das schon. Und man kann später das immer weiter erweitern. Wichtig ist natürlich noch ein Platz. Das kommt natürlich bei den Blade-Systemen, ist es das sehr wichtig, weil Blade-Systeme natürlich sehr wenig Platz verbrauchen. Und insofern ist es für den Bioinformatikbereich sehr wichtig, dass es auch wenig Platz verbraucht, weil, wie gesagt, die wenigsten Forschungseinrichtungen haben dedizierte Rechenzentren, wo wirklich viele Rechner gelagert werden können. Und deswegen ist Platz auch bei den ganzen Clustern auch immer eine Sache. Wenn man sich bedenkt, dass es Computing-Farmen existieren, die 30, 40 Schränke groß sind, muss man dafür auch erstmal den Platz haben. Und da überlegt man sich, ob man sich 4 Höheneinheiten-Rechner nehmen mit 2 Prozessoren oder ob man alles in Plates nimmt oder ob man 1 Höheneinheiten-Rechner sind, die natürlich kürzer sind und natürlich 2 Stück in einer Höheneinheit unterbringt. Sowas gibt es. Und sowas ist von der Preis-Leistung natürlich auch günstiger als teure Blades von HP, IBM oder Sun. Hitze, Klima, Stromverbrauch ist natürlich auch nochmal wichtig. Da muss man immer abwägen. Hat man genügend Kühlung da? Reicht das für den Cluster? Ist es vom Stromverbrauch unkritisch? Weil wenn man bedenkt, ein normaler Bürobereich, man stellt dort einen 20-Server-Cluster auf, 20-Nodes-Cluster, da kann es schon Probleme mit der Stromversorgung von der Steckdose geben. Recherche vor dem Kauf. Also man ist jetzt in einer Forschungsanstalt und möchte sich einen Cluster kaufen. Was muss man bedenken? Natürlich Benutzer- und Applikationsbedürfnis. Man fragt die Benutzer natürlich, was für Applikationen möchtet ihr laufen lassen und was braucht die Applikation? Gibt es zum Beispiel Applikationen, die optimiert sind auf spezielle Prozessorarchitekturen, wie zum Beispiel eine Blast-Variante, die unter macOS X und PowerPC sehr gut funktioniert? Oder gibt es zum Beispiel auch Steckkarten, die Koprozessoren haben, die für Blast optimiert sind? Oder braucht man eine Software-Interconnects, die nicht übers Netzwerk laufen, sondern über Dolphin oder Myrenet laufen müssen? Solche Sachen muss man vorher abchecken. Natürlich, wenn man schon bei der Architektur ist, welche Compiler, was für IDEs, was für Debugger gibt es für dieses System, wo ich meine Programme für laufen lassen möchte. Ein exotisches System, wo das alles nicht sehr viel unterstützt wird, nützt mir natürlich nichts, weil ich möchte mich ja auch viel mit anderen austauschen und da braucht natürlich auch gute Supportmöglichkeiten und alles. Deswegen ist es ja schon wichtig, eine standardisierte Plattform zu haben. Physikalische Einschränkungen, wo will ich meinen Cluster haben? Wie gesagt, was für Klima, was für Strom habe ich? Habe ich nur 2 Quadratmeter Platz? Dann kann man sich auch schon daraus herausleiten, was für eine Leistung ich daraus bekomme, wie viel Nodes ich da reinpacken kann. Natürlich auch, mit wie viel möchte ich starten? Habe ich zum Beispiel ein kleines Startup und Zeit ist mir erstmal nicht so wichtig, dann kann ich erstmal auch nur wenig Nodes nehmen und kann später dann noch weiter aufbauen. Und natürlich, wie groß soll die Endgröße sein? Bei einer schlechten Architektur, wenn man zum Beispiel für die Interconnects nur 100 Mbit nimmt oder andere Sachen, kommt man natürlich bei vielen Nodes schon an der Grenze. Da muss man dann schauen, wie weit möchte ich skalieren. Netzwerk und Interconnect, ist es so, brauche ich 100 Mbit, brauche ich Gigabit, Myrinet, Dolphin. Interconnect sind halt die Kommunikationsschnittstellen der Rechner, der Nodes untereinander. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, wie viel Kommunikation ist zwischen den Nodes und wie viel Daten brauche ich da und wie viel Latenzzeit habe ich dazwischen. Storage ist natürlich auch wichtig. Das muss man immer im Auge sehen. Möchte ich ein großes Storage haben, um möglichst viele Daten darauf zu behalten? Oder reicht es einfach, ein kleineres Storage-System zu nehmen? Reicht es, kann ich ein NAS-System nehmen, was übers Netzwerk läuft? Muss es ein SAN-System sein, was über Fiber-Channel läuft? Das ist immer so eine Frage, die muss man dann vorher auch klären. Generell wird oft ein NAS-System verwendet, zum Beispiel auch von Network Appliance, was den Vorteil hat, dass Windows, jetzt sage ich auch nochmal Windows, aber trotzdem und freie Software wie Linux oder BSD über NFSV3 sehr schnell auf die Datenbestände zugreifen können und dann natürlich auch sehr viel andere Rechner das mitnutzen können. Also wenn der Cluster mal nicht benutzt wird, kann man dieses Storage, was da benutzt wird, auch für andere Sachen benutzen und ist nicht nur dediziert für den Cluster da, was teilweise auch sehr wichtig ist für Forschungsverbünde und Forschungsinstitute. Natürlich Management. Gibt es Management-Software für meine Software? Das heißt, unter Linux ist das kein Problem. Unter Linux gibt es sehr, sehr viele freie Software, die für das Management notwendig sind und gebraucht werden und die werden auch ständig weiterentwickelt. Die Schar der Bioinformatik Programmierer oder der Supporter, die wächst ständig und von O'Reilly gibt es alleine im Bereich Bioinformatik 5, 6, 7 Bücher, die sich nur mit Bioinformatik beschäftigen, über Sequenzanalyse, über BLAST, über BioPearl, Programming Perl für Bioinformatik und alles sowas. Und wenn man bei Amazon mal sucht, dann sieht man direkt eine Liste von, weiß ich nicht, 100, 200 Büchern, die sich nur mit Bioinformatik eigentlich befassen. Und es ist auch ein Studienfach, was zum Beispiel an der FH Oldenburg unterrichtet wird. Und es gibt noch mehr Universitäten, die es wirklich als eigenes Fach, ähnlich wie Medizininformatik, betreiben. Und daraus aus den Studenten rekrutieren sich dann auch die Programmierer, die zum Beispiel dann die Support-Tools schreiben für ein Bio-Cluster. Wartung ist wichtig. Kann ich selber Sachen an den Nodes austauschen? Brauche ich dafür eine Systemfirma? Wie teuer sind die Ersatzteile? Lohnt es sich? Wie schnell ist es zu erreichen, dass ich die Teile eingebaut bekomme? Da auch wieder Fehlertoleranz. Und das muss man auch bedenken. Architektur ist das große Ganze. Das heißt, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, will ich die Nodes jetzt nun mit Interconnect, mit Netzwerken ausstatten, wie soll sie allgemein da sein und natürlich auch, was für eine Rechnerarchitektur nehme ich? Nehme ich eine, die durch Prozessorkarten austauschbar sind oder nehme ich zum Beispiel einen Power-PC-Prozessor oder andere Sachen? Das muss man da mit bedenken. Der Distributed Resource Management, das hatte ich vorhin schon erwähnt, ist ein Programm, was die ganzen Programme, Teile, die ausgesplittet sind, verteilt auf die einzelnen Cluster-Nodes. Und da gibt es verschiedene kommerzielle, aber auch freie Software. Die kommerziellen sind im Moment werden besser gewartet als die freie Software, was ich bei OpenPBS sehe, weil da ist es so, dass die kommerzielle Software sehr viel besser weiterentwickelt wird als die freie. Das liegt aber auch daran, dass es wirklich keine freie Softwarelizenz ist, sondern immer noch Einschränkungen hat und deswegen da die freie Softwaregemeinde nicht so richtig reinhaut. Bei der Sun Grid Engine, bei SGE, ist es anders. Dort, die ist frei verfügbar und die wird auch sehr gut weiterentwickelt. Ist im Moment noch nicht für alle Sachen in der Bioinformatik zu gebrauchen, aber für 80% aller Anwendungen ist sie schon gut erhältlich und erfüllt eigentlich seinen Zweck und wird von Sun auch gut weiterentwickelt. Jetzt habe ich noch 2 bis 3 Folien über BioBrew. Das ist die Distribution. Das ist so, jetzt kommt jetzt eine neue 3.0-Software raus, von der ich noch nicht so viele Daten habe. Es ist eine Linux-Distribution basierend auf Red Hat Enterprise Linux 9 und ROX Cluster. ROX Cluster ist eine Cluster-Linux-Distribution, die auch für Computing-Cluster sind. Das ist Red Hat Enterprise Linux mit Programmen wie MPI, PVM. Das sind so die Programme, die untereinander die Nodes sich unterhalten lassen. Also es ist Messaging-Parsing-Interface zum Beispiel. Und das braucht man für Bioinformatik nicht, ist aber mit dabei. Da ist natürlich dann schon ein Blast dabei und alle frei verfügbaren Bioinformatik-Applikationen, die man braucht, sind dort vorhanden. Das heißt, man braucht es nur installieren auf ein Node oder sonstiges und kann schon mal testen, wie es funktioniert. Es gibt es als 1,9 Gigabyte großes DVD-Image per FTP runterzuladen. Es gibt es in einer optimierten Version für Itanium, für Opteron und für Pentium 4. In der neuen 3.0er-Version soll auch schon die Intel-Compiler mit dabei sein, um optimiertere Blast-Version zu erzeugen und wird wahrscheinlich in dieser Woche released, so dass man mit diesem DVD-Image sich einfach sehr einfach schauen kann, einfach mal einen Rechner nehmen, der in der Ecke steht, das installieren und einfach gucken, was kann ich damit machen, ist es interessant. Bioinformatik ist nicht so schwer, wie sich das anhört. Es gibt webbasierend sehr gute Tutorials, um sich einfach mal Sequenzen zu nehmen, es gibt Beispielsequenzen, um einfach das mal auszuprobieren, ob man Sequenzen irgendwo anders wiederfindet. Das ist manchmal sehr interessant und dafür braucht man auch nicht irgendwie studiert zu haben. Das kann man sich eigentlich im Selbststudium auch sehr gut selber beibringen, weil es einfach von den amerikanischen Gentechnikinstituten sehr gute Dokumentationen gibt, wie sowas zu benutzen ist. Vorteile von BioBrew, wenn ich jetzt die Distribution nehme und vergleiche das mit einem Standard-Red Hat Enterprise Linux. Es wird intensiv in der Bereich der Bioinformatik weiterentwickelt. Es ist eine einfache Installation. Es gibt eine gute Dokumentation, die man auch gedruckt und gebunden bestellen kann. Das ist sehr wichtig für Forscher oder andere, die natürlich auch was in der Hand haben wollen. Mailinglisten-Support ist natürlich wie bei meisterfreier Software verfügbar. Es gibt in Deutschland ein Mirror, der die DVD und die CD-Images beinhaltet. Und was für Software drauf ist und was für Neuigkeiten gibt es auf der Konferenz-DVD in dem Paper. Das war es jetzt eigentlich so mal im Schnelldurchlauf. Wenn jetzt auch noch mal allgemeine Fragen sind oder so, einfach mal stellen. Wenn nicht, ist gut. Es kommt natürlich darauf an, wie stark ich zum Beispiel die Sequenzen, die ich habe, aufteile. Wenn ich sehr kleine Sequenzen habe, dann reicht es natürlich auch mit 512 MB bis 1 Gigabyte. Ist natürlich dann aber auch, er nimmt dafür sehr viel Swap schon in Anspruch. Vom Speicher würde ich unter 1 Gigabyte bei einem Node nie gehen. Die meisten standardmäßig sind bei 2 Gigabyte. Das ist auch der Apple Xsurf zum Beispiel hat ein Speicherlimit bei manchen Programmen auf 2 Gigabyte. Den kann man eh nicht mit mehr ausrüsten. Generell würde ich beim Speicher bei einem Node am wenigsten sparen. Weil dadurch, dass es ein Vergleich ist von Sequenzen, ist das natürlich alles sehr speicherintensiv, weil das meiste im Memory gemacht wird. Und je mehr Speicher da ist, desto weniger muss die Datenbank angefragt werden, desto performanter ist das Gesamtsystem. Genau. Ja, so ein InfiniBand, so ein MyriNet oder ein Dolphin, da kostet eine Steckkarte, um die miteinander zu verbinden. Mit dem Switch kostet eine Steckkarte schon fast 1.000 Euro. Nein. Nein, man kann es meistens über Gigabit Ethernet ist heutzutage so billig. Die Switche sind auch sehr, sehr billig geworden und sie sind sehr, sehr gut dafür geeignet. Weil ich dadurch, dass ich eine Sequenz hinschiebe, eine Ergebniserwartung wieder zurück habe, ich habe keine Abhängigkeiten von anderen Nodes, brauche ich auch keine Kommunikation unter den anderen Nodes, sodass da gesehen die Kommunikation einfach vernachlässigbar ist. Es gibt später wahrscheinlich Anwendungen, wenn die Programme so optimiert worden sind und die CPUs, dass wahrscheinlich später vielleicht Gigabit Ethernet nicht mehr ausreicht. Das ist im Moment aber eben noch nicht der Fall. Im Moment sind die Datenbestände noch so gut über Gigabit Ethernet oder auch 100 Mbit Ethernet verfügbar, dass es kein Problem ist. Bezüglich der Datenbanken und den Storage würde ich aber immer auf Gigabit setzen, gerade weil es jetzt auch preislich fast keinen Unterschied mehr macht. Ja. Ja, natürlich. Also es basiert auf ROX Cluster. ROX Cluster ist ein System, was natürlich auch andere Systeme wie Fluid Dynamic, finite Elemente und sonstige Sachen zum Beispiel unterstützt. Und das kann man natürlich auch mit einem System machen. Das ist so ein Computing Cluster ist natürlich sehr flexibel, was solche Sachen angeht, wenn man die Sachen gut sequenziell hintereinander parallelisieren kann. Wenn man ein Programm hat, was speziell untereinander die Prozesskommunikation übernimmt, muss man natürlich schauen, dass die Kommunikation der Knoten untereinander nicht gestört wird. Also entweder mehrere Netze verwenden oder sehr breitbandige Netze. Dann ist es natürlich kein Problem, solche Sachen zu verwenden. Was natürlich, denke ich mal, für kleine Ingenieurbüros, für finite Elemente zum Beispiel, für ein Bauingenieurwesen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Cluster-Systeme mit 10, 20 Nodes, die man sich auch irgendwo in der Ecke stellen kann, sehr gut brauchbar sind. Ja? Generell kann man das über die sequentielle Sachen eher nicht. Wenn man PVM verwendet, das ist die virtuelle Maschine, das ist so ein, der kann wahrscheinlich Sachen einzeln adressieren und über die Kommunikation der Cluster-Nodes unter sich wahrscheinlich aufteilen. OpenMosix ist ja was jetzt im Anschluss kommt, ist ja auch eine Sache, die ja auch Prozesse verteilt auf verschiedenen Knoten. Und da kann es natürlich sein, dass dort das virtuelle Memory einen sehr größeren Stellenwert hat wie hier. Weil hier wird ja nur darauf angekommen, hier habe ich einen bestimmten Teilbereich einer Sequenz gegenüber einer großen Sequenz. Dort ist sehr stark eingegrenzt, wie viel Speicher ich brauche. Das ist nicht sehr dynamisch. Bei anderen Sachen, die von der Größe variieren, ist die Speicher, den ich brauche, ist sehr viel größer. Und da muss man schauen, ob man da nicht dann spezielle C-Programme nimmt, die über MPI oder PVM laufen, oder ob man Programme benutzen kann, die OpenMosix sehr gut verteilt und wo ich da weniger Probleme habe. Bitte? Das ist bei Blast, sind es keine Binärdaten. Also man kann sich die Daten natürlich in ein Blast-Format umwandeln und das ist natürlich dann ein binäre Datenbankformat und das wertet der Blast dann untereinander aus. Das kann man über diesen DRM-Manager, der auf diesem Portal-Server ist, machen lassen. Das ist dieser, der die Jobs verteilt. Der packt die Daten zusammen, sieht, welcher Cluster hat gerade nichts zu tun und schiebt die Daten dahin und empfängt von da aus auch wieder ein Paket. Das sind meistens die Sequenzen, das sind meistens kein Stream von Daten, sondern ist meistens ein Datenpaket von 10 Kilobyte oder so, wo diese ACGT-Sequenzen drin sind. Zu den Nodes. Genau, auf den Nodes läuft dann das Computing-Programm, Blast. Genau. Das macht man einfach, es kommt darauf an, es gibt spezifische Varianten, wie ich die Daten rüberschaufel. Die kann man in Blast eingeben. Das heißt, Blast kann es auf Node erstmal wandeln, weil Blast es einfach schneller untersuchen kann, wenn es in einem binären Datenformat vorliegt. Oder ich kann es natürlich auf dem Portalserver schon vorkomprimieren oder mache es schon vorher und wandle die alle schon ins binäre Format um und habe die nur binär vorliegen. Also MPI und PVM wird da ja nicht verwendet. MPI hat keine, ich, ich weiß nicht, ob die Datenkompression mit dabei haben, aber ich glaube, die haben kein spezielles internes Datenformat, worüber die Daten wandeln, sondern die schieben die Daten dann einfach dann zu den einfachen Nodes rüber, die ich dann über das Programm spezifiziere. Es gibt von Lion Bioscience ein interessantes Programm, was die verkauft werden, was sie verkaufen. Das synchronisiert die Datenbestände aus dem Internet mit der lokalen Datenbank ab. So dass, wenn Genforscher aus Indien neue Datenbestände in der Gentechnik in die Datenbank eingepflegt haben, holt sich nachts dieses Programm von Lion Bioscience und passt den lokalen Mirror oder die lokalen Datensammlung an. Und ist für Forschungseinrichtungen natürlich sehr gut zu gebrauchen, ist natürlich aber auch sehr teuer, weil es ein kommerzielles Programm ist. Auf jeden Fall ist dort die Entwicklung von Programmen in der Biotechnologie sehr stark und sehr rasant. Und ich denke mal, in den nächsten halben bis zwei Jahren, so in den Schritten, wird man noch sehr viel davon hören. Ja. Ja. Über PXE meistens, über PXE. Und dann lädt man sich von dem Portalserver ein Image und lässt dann darauf alles laufen. Das ist natürlich dann auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel einen Cluster für verschiedene Anwendungen mit verschiedenen Images laufen lassen möchte. Zum Beispiel, wenn man ein Forschungsinstitut ist, hat Studenten, hat verschiedene Studenten, die an verschiedenen arbeiten und kann man da natürlich die Nodes aufteilen und verschiedene Images für die Studenten bereitstellen. Das ist möglich, das ist auch die gängige Praxis bei Beowulf-Clustern. Wenn man einen Server hat und die anderen holen sich Disklist das Image von dem Beowulf-Cluster und laufen dann. Ist natürlich sehr praktisch, weil man nur eine zentrale Stelle hat, die man updaten muss. Bedingt aber natürlich dann auch, dass alles eine heterogene Hardware ist. Das heißt, muss meistens alles gleiche Hardware sein. Währenddessen, wenn ich Nodes mische, das heißt Apple XServe zum Beispiel mit Dell 1HE-Rechnern, da müssen die Systeme am besten schon vorinstalliert sein, weil dann reagieren die alle gleich. Bloß halt mit Images kann man nicht sehr viel machen. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass Sie mir zugehört haben und wünsche Ihnen noch viel Spaß bei dem Linux halt weiterhin.